NDR Info. Norddeutschland.
Von NDR Info aus Hamburg mit Andreas Sperling. Und wir informieren Sie jetzt zunächst über den aktuellen Stand nach der Havarie des Tankers Annika. Dieser Ölfrachter unter deutscher Flagge hatte gestern früh in der Ostsee Feuer gefangen. Mittlerweile ist das Schiff nach Rostock geschleppt worden. Informationen auch zum Erfolg der Löscharbeiten von Bernd Karlauch.
Feuer aus, dieser Funkspruch war die erlösende Nachricht für die rund 120 am Löschen und Bergen beteiligten Männer und Frauen von Rettungsdiensten, Einsatzschiffen, Feuerwehr und Hafen. Wie das zuständige Havariekommando Cuxhaven mitteilte, geht es auch der Besatzung gut. Sie musste gestern Vormittag auf hoher See gerettet werden. Die Seeleute der Annika haben inzwischen die Krankenhäuser verlassen. Die Sache ist in dem Sinne gut ausgegangen, dass keine Person schwer verletzt worden ist, dass die Besatzung in Ordnung ist und dass wir keinen Ölschaden in der Ostsee haben, so der Sprecher des Havariekommandos Spangard. Routinemäßig hat nun die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ob das Feuer im Maschinenraum oder in einem Lager für Lacke und Farben daneben ausgebrochen ist, soll jetzt geklärt werden. Insgesamt hatte die Annika rund 640 Tonnen Schweröl für die Betankung anderer Schiffe geladen. Gegen 9 Uhr gestern Morgen hatte die Besatzung des Tankers etwa 4 Kilometer vor Kühlungsborn den Notruf abgesetzt und den Anker geworfen.
Für die SPD häuften sich wieder die schlechten Nachrichten bzw. die schlechten Zahlen. Da ist das Wahldebakel in Ostdeutschland. Da sind schlechte Umfragewerte für die Partei und auch für den Bundeskanzler. Dann kommt dazu der Rücktritt des Generalsekretärs und die Performance der Ampel, die durchaus ausbaufähig ist. Von morgen an kommt nun der SPD-Parteivorstand zur Klausur zusammen und schon heute treffen sich die Spitzen der Unterbezirke. Ich habe mit Serpil Medjatle gesprochen. Sie ist SPD-Vorsitzende in Schleswig-Holstein. Und sie ist stellvertretende Vorsitzende im Bund. Wird diese Klausur von morgen an zum Krisentreffen?
Nein, das auf keinen Fall. Aber wir sind uns natürlich alle sehr bewusst, dass es gerade nicht leicht ist. Und deswegen wollen wir jetzt gerade auch die Weichen stellen für die Bundestagswahl. Wir haben jetzt knapp noch ein Jahr vor der Bundestagswahl und ich gehe fest davon aus und meine Erwartungshaltung ist hier auch, dass wir mit einem starken SPD-Profil dann auch in die nächste Bundestagswahl starten und deswegen werden wir dort auch miteinander diskutieren müssen, was dann auch unsere Schwerpunktsetzung dann vor allem auch sein können.
Aber Sie sagen, kein Krisentreffen. Gucken wir uns Umfragen an. Dann kommt die Partei im Moment bundesweit auf 15%. Das heißt doch, nicht mehr und nicht weniger, dass die SPD ihr Klientel nicht mehr erreicht. Was sagen Ihnen denn die Menschen im Norden, wenn Sie mit denen sprechen?
Also die Erwartungshaltung in erster Linie ist, dass viele natürlich erkennen, dass wir vor allem gerade auch, was die Investitionsbedarfe in Deutschland anbelangt, dass die sehr, sehr groß sind. Und deswegen ist meine Erwartungshaltung auch, dass wir mit Investitionen und vor allem mit Vorschlägen, wie wir stärker investieren können in Industrie, um Arbeitsplätze dann zu halten, um auch kurz- und mittelfristige Lösungen auch zu arbeiten. Und deswegen gehe ich auch davon aus und habe auch die Erwartungshaltung, dass wir auch jetzt am Wochenende mit Lösungen kommen werden. Ich kann mir zum Beispiel auch ein Sondervermögen jetzt nochmal vorstellen, um unsere Wirtschaft dann noch einmal zu stärken. Vor allem muss die Wirtschaft entlastet werden, um auch Arbeitsplätze zu sichern. Und das sind die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, mit denen wir reingehen. Für uns und das, was die Genossinnen und Genossen, aber auch die Wählerinnen und Wähler erwarten von uns, ist, dass wir Politik für die vielen machen, vor allem für die hart arbeitenden Menschen machen. Und deswegen müssen wir da ja auch Lösungen liefern.
Ja, da gibt es nun auch aktuell aus den vergangenen Tagen Äußerungen, zum Beispiel von Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern oder auch vom konservativen Seeheimer Kreis der SPD. Da heißt es eben genau das, man müsse sich auf die arbeitende Mitte konzentrieren, auf berufstätige Familien und auf die tatsächlichen Probleme der Menschen. Ich meine, hallo, was haben Sie die ganze Zeit gemacht?
Da haben wir ja schon einiges ja auch geliefert, gerade auch in den Zeiten, als wir die Energiekrise zu wuppen hatten. Da hat gerade Olaf Scholz ja auch mit seinen Energiepreisbremsen, das ist ja auch nachweislich, dass wir dadurch gut durch die Krisen gekommen sind, die Energiesicherheit dargestellt haben, um auch vor allem die vielen Industriearbeitsplätze zu sichern. Aber wir merken, dass wir jetzt nochmal nachlegen müssen, vor allem, weil wir gerade auch in diesen Zeiten nochmal Entlastung brauchen. Und das sind die Dinge, die wir jetzt auch angehen müssen. Und da erwarte ich auch von Olaf Scholz, dass er jetzt auch nochmal mit Lösungen kommt. Und ich glaube, wir haben gerade auch, was den Mindestlohn angeht, aber auch in der Familienpolitik auch viele Entlassungen herbeigeführt. Aber die sind teilweise halt eben auch aufgebraucht. Und deswegen erwarten die Menschen von uns jetzt weitere Lösungen, damit sie alle gut und sicher dann in Deutschland leben können.
Da kommt das alles nicht ein bisschen spät, denn die Umfragewerte zeigen doch im Prinzip, dass die Menschen Ihnen da nicht besonders viel zutrauen.
Naja, wenn wir die Menschen fragen und dann auch mit ihnen ins Gespräch kommen, dann sagen sie schon, die sehen, dass halt eben einiges gemacht worden ist. Aber wir sehen auch, dass die Herausforderungen jetzt nochmal weiter wachsen, gerade auch im Bereich, was die Investitionen angeht. Da ist auch viel liegen geblieben in den letzten Jahren. Und wie gesagt, die Ausgangslage ist nicht leicht. Und da sind wir uns auch dessen bewusst. Und deswegen müssen wir auch kämpfen. Und deswegen treten wir auch an als SPD. Und ich bin davon überzeugt, dass es, wie gesagt, mit einem starken sozialdemokratischen Profil sein wird. Und ich persönlich werde auf jeden Fall in diese Klausur am Wochenende gehen, wo wir auch wieder die Verteilungsfragen stellen müssen.
Wie stehen Sie denn zu der 1.000-Euro-Prämie für Langzeitarbeitslose, wenn die langfristig eine Arbeit annehmen? Da steht ja im Moment die Partei so ein bisschen gegen den Arbeitsminister und die Ampel.
Ja, das ist sehr spannend, dass Sie mir diese Frage stellen, weil wenn ich immer über die 100 reichsten Menschen in Deutschland rede, die 460 Milliarden angehäuft haben und ich sage, da müssen wir eine Umverteilung hinbekommen, dann kommt gleich die Bürgergeldfrage. Und das kann es doch nicht sein. Also ich bin dafür, dass wir als SPD nicht weiter nach unten treten müssen. Wir haben das Bürgergeld, wir haben das reformiert. Das ist übrigens auch damals schon in der Großen Koalition auch geeint gewesen, dass wir da auch etwas machen müssen. Und das kann es halt eben nicht sein. Ne? Wir müssen wirklich schauen, dass wir diejenigen belasten, die gerade auch in Krisenzeiten, auch hier in Schleswig-Holstein übrigens, hat neulich erst Statistikamt Nord bekannt gegeben, dass sogar in der Corona-Krise auch die Zahl der Millionärinnen auch in Schleswig-Holstein nochmal gestiegen ist. Und da müssen wir halt eben ran. Alle müssen ihren Beitrag leisten, gerade in diesen Zeiten, damit wir auch einen stark funktionierenden Staat haben. Die Menschen wünschen sich ÖPNV, wie gesagt, der funktioniert, Kitas, die aufhaben, der Fachkräftemangel muss beseitigt werden. Und für all das müssen alle ihren Beitrag leisten. Und ich glaube, das sind nicht die BürgergeldempfängerInnen in erster Linie, sondern das sind vor allem die Vermögenden. Und deswegen ist jetzt gerade die Zeit auch für eine Vermögenssteuer.
Serpil Medjadler, die SPD-Chefin in Schleswig-Holstein. Jugendliche kommen oft weit vor dem 18. Geburtstag im Internet mit Pornografie in Kontakt. Und viele Eltern und Lehrkräfte können damit nicht umgehen. Unsere Reporterin Astrid Wulff hat eine 10. Klasse in Lübeck besucht. Wir haben dort die Namen geändert und Stimmen nachgesprochen.
Online an Pornos zu kommen? Gar kein Problem, sagt Lukas.
Man wird gefragt, ob man 18 ist, klickt ja und ist drauf.
Auch sein Klassenkamerad Hannes sagt, dass er heimlich schon einige Pornos geguckt habe.
Mit 13, 14 Jahren. Heute finde ich die nicht mehr so ansprechend.
Sina kommt immer mal wieder eher unfreiwillig mit Pornografie in Kontakt, weil andere Bilder oder Videos auf ihren Smartphones zeigen zum Beispiel.
Manche Jungs in meinem Freundeskreis sagen, guck mal, und finden das ganz cool. Ich verstehe das nicht so richtig, weil mich das einfach nicht fasziniert.
Jugendliche sehen einer Studie der Unis Hohenheim und Münster zufolge ihren ersten Porno im Schnitt mit 14 Jahren. Häufig, bevor sie eigene sexuelle Erfahrungen sammeln. Aber Pornografie zu verdammen helfe nicht weiter, sagt Andreas Gloell von Pro Familia in Schleswig-Holstein.
Ist das Problem der Pornofilm, der irgendwie immer da war? Oder ist das Problem, dass Jugendliche eben häufig auf Pornos als einzige Möglichkeit sehen, explizite Informationen über Sexualität zu bekommen? Fehlt es vielleicht auch an offenem, ehrlichem Aufklärungsunterricht in Schule auf der einen Seite und im Elternhaus? Und inwieweit sind Jugendliche mit dem, was sie in Pornos sehen, auch alleingelassen?
Stattdessen bräuchten sie vor allem Einordnung durch die Erwachsenen, dass das, was im Porno zu sehen ist, in der Regel wenig mit Sexualität im Alltag zu tun hat zum Beispiel. Gerade im Sexualkundeunterricht in der 6. Klasse käme das Thema Lust neben Zyklus, Fortpflanzung und Verhütung zu wenig vor. Das bekomme der Sexualpädagoge in Gesprächen bei Workshops mit Lehrerinnen und Lehrern immer wieder mit. Das Thema Lust interessiere Jugendliche in dieser Lebensphase aber brennend.
Vielleicht machen sie auch erste Erfahrungen mit Selbstbefriedigung, tauschen sich irgendwie über Lust aus oder merken eben, dass sie viel oder gegebenenfalls gar keine Lust haben. Vielleicht halten sie auch mal Händchen oder knutschen.
Themen wie Lust und Unlust passten auch gut in Fächer wie Politik und Sozialkunde.
Dabei geht es um Kommunikation, um Konflikte und Konfliktlösung, Respekt, Konsens. Das sind alles Dinge, die man besprechen kann und eine Reflexionsebene schaffen, die auf das Thema Sexualität dann übertragen werden kann.
Viele Pädagoginnen und Pädagogen würden diese Themen auslassen, aus Scham oder Angst, sich angreifbar zu machen, sagt der Sexualpädagoge. Gegen diese Unsicherheiten helfe Wissen. Laut Johanna Degen, Sozialpsychologin an der Uni Flensburg, gibt es aber zu wenige spezielle Fortbildungsangebote zu modernem Sexualkundeunterricht.
Man kann überhaupt nicht sagen, die breite Masse an Lehrkräften ist gut aufgestellt in Pornografiekompetenz oder Social-Media-Nutzung und aber auch Online-Grooming, aber auch Online-Dating-Unsicherheit und dann eben auch Pornografie. Da hinken wir so ein bisschen hinterher, muss ich schon sagen.
Deshalb haben Johanna Degen und ihr Team den Online-Kurs Teach Love entwickelt. Für Unterricht, der Jugendliche mit ihren Fragen besser abholt. Solch intime Themen mit Lehrerinnen und Lehrern oder mit den Eltern zu besprechen, das können sich Lukas, Hannes und Sina allerdings nur schwer vorstellen.
Ein Beitrag von Astrid Wulff aus Lübeck.